So, notieren. Ja, herzlichen Dank für die schöne Einleitung. Habe mich sehr gefreut und bin auch sehr gerne hier hingekommen. Das ist ein ausgesprochen anregendes Ambiente, wo Sie mich hierhin eingeladen haben. Wir diskutieren auch immer gerne, also da ist man gerne gekommen. Und Sie haben eigentlich auch schon die Vorlage für den Vortrag oder dieses Thema gegeben. Denn in der Tat haben wir die Situation, wenn man sich mit Luxus beschäftigt, das wird Ihnen, glaube ich, allen aufgefallen sein, dass man relativ viel bewertet, doch wenig beschreibt. Also wir haben beim Begriff des Luxus, und ich mache das durchaus ein bisschen persönlich, das war auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema dann eingehender beschäftigt habe, haben wir eine ganz eigenwillige Situation, dass wir ein Wort haben, worüber man darüber übrigens nachdenken kann, ob es das in der deutschen Sprache noch einmal gibt, was für eine bestimmte Gruppe ganz eindeutig negativ konnotiert ist, aber für eine andere Gruppe ganz eindeutig positiv konnotiert ist. Also wir haben auf der einen Seite die lange Tradition, die geht zurück auf Ökonomen. Schon bei Monville findet man das Zitat: Trotz all dem sündigen Gewimmel war es doch im Ganzen wie im Himmel. Durch den Luxus finden Millionen Armer sich erhalten. Also eine ganz lange Tradition, die sagt, Luxus ist wichtig, denn nur wenn viel Aufwand betrieben wird, haben arme Menschen was zu arbeiten, eine ökonomische Tradition. Und auf der anderen Seite haben wir eine Tradition, die mindestens genauso lang ist. Ja, man findet sie zum Beispiel bei Jean-Jacques Rousseau. Luxus ist schlechter Geschmack und es ist unzertrennlich mit kostspieligem und verdorbenem verbunden. Da haben wir die Tradition, die den Luxus meistens moralisch negativ bewertet. Und diese Situation, meine Damen und Herren, hat sich aus meiner Sicht eigentlich mehr oder weniger doch erhalten. Und nochmal, wir könnten mal drüber nachdenken, ich muss hier aufpassen, dass ich hier über das Kabel nicht stolper, weil ich immer so ein bisschen rumrenne. Ja, wir können auch, man könnte durchaus mal darüber nachdenken, ob es ein zweites Wort gibt, was sozusagen szenemäßig mal positiv, mal negativ, vielleicht für einige, nur als Vorschlag, ja, vielleicht ist bei einigen Bio eine Vorsilbe, wo man sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, und andere würden sagen, nee, das könnte sein, also dass dasselbe Wort so negativ und positiv konnotiert verwendet wird. Und wir haben also hier eine Situation, dass eigentlich der ganze Diskurs sich in einem Bewertungsdiskurs befindet. Das ist erstmal nicht schlimm. Denken Sie daran, zum Beispiel Atomenergie wird genauso behandelt. Wenn Sie über Atomenergie sprechen, sprechen Sie in der Regel nur darüber, ja, ist man dafür oder ist man dagegen? Also soll man das unterstützen oder findet man das verwerflich? Ist die Gesellschaft besser mit Atomenergie dran oder negativer? Ist es schlechter? Der einzige Unterschied ist aber, meine Damen und Herren, wenn man über Atomenergie streitet, dann weiß man, worüber man streitet. Und das war das, was ich so faszinierend an dem Begriff Luxus fand. Wir wissen gar nicht so richtig, worüber streitet man denn? Was wird denn positiv bewertet, wenn einige sagen, das ist ganz wichtig? Und was wird denn eigentlich negativ bewertet? Ich meine, wenn man gegen Atomkraft ist, dann weiß man, wo man gegen ist. Genauso wie man weiß, wo man für ist, wenn man das ist. Aber was ist denn das, was man verwerflich findet? Und dort war, Sie hatten es ja erwähnt, wirklich die Situation zu beobachten. Und ich muss auch sagen, dass ich es wirklich mit Irritation zur Kenntnis genommen habe, dass die Philosophen auf breiter Front versagt haben. Denn man findet in der Philosophie bisher keine ausführliche Auseinandersetzung damit, was wollen wir unter dem Begriff verstehen. Und das war für mich erstmal ein Anlass, darüber nachzudenken. Was wollen wir unter dem Begriff verstehen? Das heißt, mir geht es, wenn man es mit einem Fremdwort beschreiben würde, um die Intention, also um den Sinn eines Begriffs und nicht um die Extension vorrangig. Also es wird heute nicht, jedenfalls nicht in meinem Vortrag, wir können nachher darum reden, ja, ist denn jetzt die Uhr hier von Wolfgang Ulrich, ist das denn jetzt Luxus oder, ja, ich wusste, er hat keine da, man muss ja immer aufpassen bei Beispielen. ja, da kommen wir noch ein paar zu. Naja, mir geht es mehr darum, wenn wir jetzt über eine Sache reden, in dieser Hinsicht ist das, was ich Ihnen vorstelle, durchaus auch in einem gewissen Sinne sprachanalytisch. Ja, derselbe Gegenstand, das ist ja das Verrückte, das Auto, denken Sie an ein Auto, derselbe Gegenstand kann schön sein, er kann kitschig sein, er kann protzig sein, er kann elegant sein, er kann erhaben sein, man kann sagen, es ist Schnickschnack, es kann manieriert, stilvoll, pompös, ja, oder gar dekadent sein. Derselbe Gegenstand, aber es ist nicht dasselbe behauptet, wenn wir sagen, das Auto ist schön oder das Auto ist luxuriös oder das Auto ist dekadent. Es ist nicht dasselbe behauptet. Und deshalb geht es darum zu fragen, was sagen wir über eine Sache, wenn wir über eine Sache sagen, das ist Luxus. Und meine Überlegungen zur Beantwortung dieser Frage, ja, das ist eine typische Situation in der Philosophie. Insofern ist das Ganze, was man jetzt hier hat, auch in gewissem Sinne eine Einführung in die Philosophie. Man muss in der Philosophie immer mit irgendwie einem Unstrittigen anfangen. Also wenn man irgendwas definieren will, ja, bei jeder Frage ist es so. Wenn Sie, selbst bei den ganz Großen, wenn Sie fragen, was ist der Mensch? Ja, und Sie sagen, ja, gucken wir uns doch mal die Menschen an. Ja, nehmen Sie die Schimpansen dazu oder nicht dazu? Ja, in dem Moment, wo Sie die Tiere schon nicht dazu, haben Sie ja schon die Definition. Das ist immer das Boot. Also man muss mit irgendwas Unstrittigem anfangen. Und ich glaube, für Luxus kann man, wenn Sie den nächsten Satz falsch halten, könnten Sie auch noch rausgehen. Also dann ist alles andere auch falsch. Luxus ist jeder Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Das ist die Definition, die der Soziologe Werner Sombart gegeben hat. Luxus ist jeder Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Ich glaube, das müsste so etwas wie die Grundlage sein, auf die wir uns verständigen. Das heißt also, Luxus ist in jedem Fall nicht praktisch, nicht zweckrational. Es ist eben das Gegenteil von einfach und effizient. Und genau an dieser Stelle kann man nun schon das, worum es mir heute Abend ja hauptsächlich geht, eine Begriffsdifferenzierung einführen. Wenn wir sagen also, Luxus ist etwas, was über einen Zweck hinausgeht, was mehr als notwendig ist, was eben nicht zweckrational ist, dann sollte man sich, wenn man denn es genauer wissen möchte, was übrigens gar nicht unbedingt der Fall sein muss, doch eigentlich sehr schnell darauf verständigen können, dass wir Luxus von zwei Begriffen unterscheiden, die interessanterweise im Alltag synonym verwendet werden. Im Alltag, also wenn wir jetzt so ein bisschen lockerer reden, kann man sagen, dass Luxus in Synonym, also der Begriff Luxus synonym, mit Protz und mit Komfort verwendet wird. Das ist im Alltag auch in der Regel nicht schlimm. Aber trotzdem, und das ist ja der Sinn, warum betreiben wir überhaupt Philosophie? Wir betreiben doch Philosophie, wir leben alle in dieser Welt, übrigens keiner gefragterweise. Und einige haben sozusagen ein Gefühl, ein Bedürfnis, ja, die Phänomene, die auf einen einströmen, ja, genauer zu beschreiben. Und wir können halt nur genauer beschreiben, indem wir unterscheiden, Begriffe differenzieren. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir Begriffe differenzieren. Und mir scheint es deshalb sehr wichtig zu sein, Luxus vom Protz und vom Komfort zu unterscheiden. Als Protz bezeichnet man ein symbolisches Phänomen, ein repräsentatives Phänomen. Und Wolfgang Ulrich hat es so überzeugend schön dargestellt in dem Buch Haben wollen. Und ich glaube, das war ja das Thema, wo du auch schon mal hier drüber gesprochen hast, dass am Anfang Protzphänomene eine relativ banale, simple, plumpe Bedeutung hatten, nämlich ich habe Geld, ich bin kreditwürdig. Aber mittlerweile befinden wir uns sicherlich auch in einer Welt, wo wir über Markenprodukte viel subtiler selbst porträtieren und darstellen können. Das hast du ja beschrieben. Das Entscheidende ist aber, Protz ist etwas, womit ich mich an eine Gemeinschaft wende. Es ist etwas, wo ich mich mit porträtiere, mit darstelle, etwas, was symbolisch ist. Man kann verschiedene Begriffe dazu verwenden. Man kann von symbolischem Kapital sprechen, was etwas in Vergessenheit geraten ist. Und eigentlich meine ich hier noch wirklich mich auf einer lexikalischen Ebene zu befinden. Also zu beschreiben, was in einem Lexikon stehen sollte, was etwas in Vergessenheit geraten ist. Wir haben übrigens für den Besitzer von Protz im Deutschen ein schönes Wort, das ist der Knallprotz. Der Knallprotz ist der Besitzer von Protz. Also das ist etwas, oder ist es bei jemandem noch im aktiven Wortschatz? Weil Sie noch nie einen Knallprotz getroffen haben, oder was? Leider wahrscheinlich nicht, die gibt es nämlich doch ganz schön viel. Ja, Protz ist aber, und ich würde das Wort vollkommen synonym mit Prestige verwenden, aber ich denke, da braucht man kein Fremdwort für zu verwenden, ist aber etwas, was zweckmäßig ist. Ein Protzgut ist zweckmäßig, es hat ja eine Funktion. Sie wollen sich darstellen, sei es nun Ihre Finanzkraft oder sei es zum Beispiel eine bestimmte Ansicht, eine Weltanschauung oder eine politische Meinung oder Ihre Lebenshaltung oder philosophische Ansichten. Sie wollen sich damit nach außen darstellen. Und da haben wir, meine Damen und Herren, schon mal den entscheidenden Unterschied zum Luxus. Protz ist ein soziologisches Phänomen, Und deshalb ist auch in der fast gesamten Literatur der Soziologen Protz mit Luxus gleichgesetzt. Protz und Luxus, Sie finden kaum eine Differenzierung. Denken Sie an Bourdieu, denken Sie an Max Weber, aber auch an Karl Marx, der übrigens schreibt, auf einer gewissen Entwicklungshöhe wird ein konventioneller Grad von Verschwendung, die zugleich Schaustellung wäre das, was man Protz nennen würde, des Reichtums und daher Kreditmittel ist, sogar zu einer Geschäftsnotwendigkeit, und jetzt schreibt Karl Marx, man kann es gar nicht glauben, des unglücklichen Kapitalisten. Der Luxus geht in die Repräsentationskosten ein. Für Karl Marx ist, das ist ein Zitat, der Kapitalist von der Natur geizig. Naturgeizig, ist interessant, dass er das weiß, alle sehr von der Natur geizig. Und diese armen Kerle, ja, müssen jetzt protzen. Also sie sind sogar von der Gesellschaft gezwungen. Also ich muss sich aber vorstellen, Karl Marx hat geradezu Mitleid, ja, Mitleid, dass man das Geld verschwenden muss. Da kann man schon ins Stottern kommen. Aber der entscheidende Punkt, man kann an Bourdieu denken, sie wenden sich an jemanden. Und Luxus ist im Privaten möglich. Denken Sie zum Beispiel an eine viel zu große Bibliothek, die jemand hat, mit mehr Büchern, als er in seinem Leben lesen kann. An einen aufwendigen Garten, vielleicht sogar mit exotischen Pflanzen, die einen Wahnsinnsaufwand bedeuten, wenn man sie hier in dieser Gegend haben möchte. Sagen, stellen Sie, wir wollen hier eine Orchideenzucht haben. Das würde schon Aufwand bedeuten. Ja? Oder eine Kakteenzucht oder sowas. Oder denken Sie an Räume, die nur privat oder im kleinsten Kreis besucht werden, an die privaten Bäder, an Schlafzimmer. Also man kann auch Verschwendung betreiben, stundenlang baden, ohne dass man sagen kann, das kriegt man so weit öffentlich mit. Es ist in der, sozusagen, man stellt es da. Ich hatte auf meinem Buch hin auch Leserzuschrift, ich glaube, die habe ich schon mal erzählt. Eine besonders erfreuliche Leserzuschrift hatte ich von einer Dame, die mich fragte, was denn jetzt Luxus wäre. Und sie hätte eine große Neigung für Bettwäsche. Ja, sowas kriegt man dann. Ja, sie würde sehr aufwendige Bettwäsche haben. Und sie fragte mich, ob es denn Luxus wäre, wenn das denn nur in ihrem Schlafzimmer wäre und Protz, wenn sie es auf Facebook eben zeigt. Ja, ich habe ihr dann geantwortet, sie soll mir doch mal ein Foto schicken von der Bettwäsche. Nein, also es ist genau der Punkt. Ja, man kann Verschwendung im Privaten betreiben. Der Unterschied zum Komfort ist derselbe. Auch bei Bettwäsche könnte man ja vielleicht vom Komfort sprechen, dass sie besonders angenehm, warm oder sonst etwas ist. Komfort ist genauso wie Protz ein Zweckmäßigkeitsphänomen. Ein Komfortphänomen ist eben zweckmäßig. Also man möchte eben ein komfortables Auto haben, um zum Beispiel nicht völlig ermüdet da anzukommen. Oder man möchte eben ein gutes Hotel haben, um. Und dann kommt irgendein ein Zweck, ein Komfort hat auch noch eine Praktikabilität. Das heißt also, wir haben im Alltag die Situation, dass Luxus oft synonym mit Protz und synonym mit Komfort verwendet wird. Und nochmal, derselbe Gegenstand kann es sein. Denken Sie an ein Auto. Ein Auto kann eben komfortabel sein. Sagen wir mal, es ist leise, es ist gut gefedert, es fährt schnell und alles, was Sie als Komfort empfinden würden. Es kann protzig sein, das heißt, es ist geeignet, dass Sie eben damit zeigen können, dass Sie viel Geld haben. Aber es kann eben auch völlig irrationale Dinge haben, zum Beispiel einen Seidenteppich, der nun wirklich weder einen Komfortgewinn bringt und die wenigsten sehen ihn von außen, ja, und der sogar eher unpraktisch ist, wenn Sie ihn da einen weißen Seidenteppich haben. Und das ist jetzt genau der Punkt. Luxus ist immer an eine Bewertung gebunden. Es ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig. Aber, meine Damen und Herren, wenn Luxus an eine Bewertung gebunden ist, dass es nicht notwendig ist, dann fragt man immer, nicht notwendig für etwas in einem technischen Sinne oder nicht notwendig in einem moralischen Sinne. Nicht notwendig in einem technischen Sinne, wenn ich Sie ansprechen darf, ist zum Beispiel das Karo auf Ihrem Schal. Ja, also das ist absolut nicht notwendig. Ja, wie überhaupt alle Muster, Dekorationen nicht notwendig sind. Auch Ihr Muster auf Ihrem Kleid ist, trotzdem würde ich jetzt nicht sofort sagen, mein Gott, diese Dame in der ersten Reihe schwelgt im Luxus. Ja, also mit so einem Ornament, ja, das ist Wahnsinn. Ja, also wir würden es eben nicht, warum nicht? Warum würden wir eben zum Beispiel ganz in der Regel nicht Ornamente als Luxus bezeichnen? Das liegt daran, Wenn wir sagen, Luxus ist nicht notwendig, meinen wir das nicht in einem technischen Sinne, sondern wir meinen es in einem, ich möchte es mal im Fazit sagen, anthropologischen Sinne. Das steht Menschen nicht zu. Das ist für ein Menschenleben nicht richtig oder nicht in Ordnung. Und kaum einer von uns, glaube ich, hat etwas von gegen karierte Oberhemden oder Krawatten, wobei ich jetzt gerade gar keine sehe. Das ist übrigens der erste Vortrag, wo mir das passiert. Legerer Kreis hier. Ja, ja. Sonst habe ich immer noch einen, den ich ansprechen kann und sage, ja, zum Beispiel Ihre Krawatte ist natürlich technisch nicht notwendig. Aber auch wir haben eben, und das ist jetzt der Punkt, moralisch damit keine Bedenken. Und das ist jetzt die Stelle, wo Luxus ins Spiel kommt. Luxus kommt da ins Spiel, wo wir meinen, dass eine Auffassung gebrochen wird, wie Menschen leben sollten. Eine Auffassung gebrochen wird, wie Menschen leben sollten. Und zwar eine Auffassung, die nicht nur für mich gilt. Stellen Sie sich vor, jemand hat eine gigantische Wohnung, 600 Quadratmeter und vielleicht noch mit Swimmingpool und einem Hubschrauberlandeplatz. Und Sie würden sagen, das ist Luxus. Das braucht man nicht. Da meint man nicht damit mit der Aussage, das brauche ich nicht, sondern man meint damit, das brauchen Menschen nicht. In dem Luxusurteil ist immer eine Verallgemeinerung drin, dass man damit jeden ansprechen möchte. Es ist für Menschen nicht angemessen, einen solchen Aufwand für einen Zweck zu betreiben. Wenn jemand sagt, dass das Auto ein Luxus ist, dass es vollkommen übertrieben ist, dann meint er nicht damit, es ist für mich reicht ein geiles Auto, sondern man meint eben damit, nein, es ist für Menschen nicht angemessen, diesen Aufwand für diesen Zweck zu erfüllen. Das heißt, meine Damen und Herren, Luxus ist ein Bruch mit einer Vorstellung, wie Menschen leben sollten. Luxus bricht mit einer Vorstellung, wie Menschen leben sollten, aber noch nicht, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ein moralischer Bruch. Es ist blanker Zynismus, wenn jemand sagen würde, einen Sklaven zu haben, ist Luxus. Einen Sklaven zu haben, ist nicht Luxus, sondern ist zum Glück strafrechtlich verboten und auch moralisch, hoffe ich mal, für die meisten von uns verboten. Und das ist also nicht eben Luxus, sondern da bricht man die Brücke. Aber das Verrückte ist, dass wenn wir alle nach dem Strafgesetzbuch von Österreich oder Deutschland oder was auch immer, kann man nicht sagen, es gibt ja schon einige Schurkenstaaten. Also auf jeden Fall, wenn Sie nach den Gesetzen von Deutschland oder Österreich leben, können Sie trotzdem noch in einer Weise leben, wo Sie nicht mit Moralkonflikt kommen und nicht mit Gesetzen in Konflikt kommen und trotzdem völlig verschwenderisch leben. Man kann eine 600 Quadratmeter Wohnung besitzen. Das ist weder nach Kant, nach dem kategorischen Imperativ verboten, ja, Sie können bester Kantianer sein, noch nach den Strafgesetzbüchern oder nach den Gesetzbüchern dieses Landes. Und da wird es jetzt spannend. Wenn Luxus etwas Bewusstes, ein bewusster Bruch ist, dann kommt meiner Ansicht nach hier einen Moment hinein, der so entscheidend ist, dass wir Luxus nicht materiell definieren können. Luxus, Dinge sind nicht durch irgendwelche Eigenschaften ausgewiesen. Sie können nicht messen, ob etwas Luxus ist. Man kann nicht ein Collier zu einem Juwelier bringen und sagen, können Sie mal gucken, ist das Luxus? Sie können gucken, dass noch ein Gold ist. Denn Luxus ist es immer, wenn es mit den eigenen Vorstellungen davon bricht, was eine angemessene Lebensform ist. Denn Luxus ist immer vor dem Maßstab, wie sollten Menschen leben. Und das erklärt, meine Damen und Herren, warum eben Luxus, zum Beispiel für den einen, ein Gegenstand, derselbe Gegenstand für den einen Luxus ist und für den anderen normal ist. Sobald Sie ein Anspruchsdenken haben, wenn Sie meinen, ja, also ich bin eine wichtige Person, ich bin Richter, so ein Auto, das steht mir zu, wenn ich in dieser Position bin, das ist das Normalste der Welt, dann brechen Sie nicht, dann meinen Sie ja sogar, es gehört dazu. Wenn Sie meinen, dass dieser Aufwand für mich angemessen ist, kommt es nicht zu einem Bruch. Das Interessante ist, und hier wird es jetzt meiner Ansicht nach philosophisch spannend, die These, die ich Ihnen vorstellen möchte, besteht darin, dass Luxus ein bewusster Bruch mit den eigenen Vorstellungen vom Angemessenen ist, weil man so eine besondere Erfahrung machen kann. Die These, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist, Luxus kann man nicht kaufen, Luxus kann man nicht messen, Luxus entsteht dadurch, dass bestimmte Dinge, die in einer bestimmten Weise besessen werden, und das ist ja unser gemeinsames Thema, von dem Besitzer, und das ist jetzt eben der Punkt vom Besitzer, nicht von dem, der anschaut, in einer bestimmten Weise erfahren wird. Und diese Erfahrung möchte ich eine ästhetische Erfahrung nennen. Also eine Sache ist immer nur für jemanden Luxus, der angesichts der Sache eine bestimmte Erfahrung macht. Ich finde es, wenn ich mir den Exkurs kurz erlauben darf, vollkommen unverständlich, wenn ich auf die Philosophiegeschichte, besonders im 20. Jahrhundert, schaue, dass wir in der Philosophie gerade so einen Mainstream haben, der sagt, Kunst entsteht, indem man bestimmte Erfahrungen macht, ästhetische Erfahrungen. Dass wir eigentlich seit Kant in der Ästhetik die Meinung haben, Schönheit entsteht, wenn man bestimmte Erfahrungen macht. Dass deshalb die Philosophen nicht mal auf die Idee gekommen sind, dass sie sozusagen auf den Luxus schauen, denn da haben wir genau dasselbe Phänomen. Es ist ein besonderer Bruch, den wir machen, um etwas selbst zu spüren. Um dieses Phänomen zu beschreiben, greife ich auf einen Gedanken zurück, den Friedrich Schiller entwickelt hat. Auf diesen Gedanken musste ich zurückgreifen, weil der Rektor meiner Universität das verlangte. Ich bin ja an der Friedrich-Schiller-Universität. Ja. Aber es passte auch ganz gut. Und zwar, Schiller hat diese Idee, Sie wissen vielleicht dieses Konzept des Spielens. Und Schiller geht davon aus, das ist vielleicht eine grobe Anthropologie, aber da ist ganz schön viel dran, dass Menschen in zwei Formen verwahrlosen können. Es gibt die Gefahr der Verwahrlosung. Wir können vor die Hunde gehen, um es mal salopp zu sagen. Und zwar einmal, wenn wir uns ganz unseren Trieben und Sinnlichkeiten hergeben. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter auszumalen, wie das dann aussehen könnte. Ja, also wenn Sie nur noch um der Triebbefriedigung leben und sozusagen ja, zu einem lustgeleiteten Wesen werden. Diese Person nennt Schiller Wilde. Auf der anderen Seite, die Gefahr scheint mir zumindest hier im Raum jetzt nicht so groß zu sein, ne? Auf der anderen Seite sieht er aber eine andere Gefahr, die mir übrigens politisch im Moment sehr aktuell zu sein scheint, dass Menschen allerdings auch sich versklaven können, nicht wenn sie nur ihren Trieben folgen, sondern wenn sie nur ihrer Vernunft folgen. Interessanterweise nennt er die Barbaren. Wenn sie alles rigoros machen, sie sind Rigoristen, jede Tätigkeit, die sie beurteilen, bewerten sie unter moralischen Maßstäben, könnten sie jemanden beleidigen, ist da irgendwie ein Problem, alles wird unter dem Diktat, heute würde man das, glaube ich, politische Korrektness nennen. Und es wäre mal eine schöne Aufgabe für eine Magisterarbeit oder Masterarbeit, den Begriff des Barbaren von dem Begriff der politischen Korrektness, der Barbarbegriff bei Schiller mal zu vergleichen. Ungemein ähnliche Begriffe. Das Interessante ist jetzt, dass Schiller vielleicht der erste Mal gesehen hat, dass wir diese große Frage, die uns in der Philosophie so lange interessiert hat, was ist der Mensch, auch beantworten kann, indem wir zu uns selbst Stellung nehmen. Wir sind eben nicht Wesen, die ganz ihren Trieben folgen müssen. Deshalb muss man sie nicht leugnen, aber wir müssen sie nicht sklavisch folgen. Aber wir müssen auch nicht eben zu einem moralinsauren Rigoristen werden, der alles und bis ins Kleinste hinein, wie können Sie das essen? Ja, bis ins kleinste Detail hinein alles unter moralischen Maßstäben bewertet. Der Mensch, so ist Schiller der Meinung, spürt, wer er selbst ist, wenn er nochmal Stellung nimmt. Das Fremdwort, was sich dafür durchgesetzt hat, ist das, was wir heute Exzentrizität nennen. Wir können nochmal zu uns selbst Stellung nehmen. Und das, meine Damen und Herren, ist das Phänomen, was den Luxus meiner Ansicht nach auszeichnet. Es ist kein einzelnes Phänomen, wir kennen es woanders. Jeder Raucher, ich gehe mal davon aus, jedenfalls in der westlichen Welt, weiß, dass Rauchen schädlich ist. Es wäre nur dumm, stellen Sie sich vor, Sie sehen da draußen, jemand macht eine Zigarette an, gehen auf den hin und sagen, überlege das nochmal. Ja? Aber er macht es trotzdem. Und das ist das Interessante, trotz. Und in diesem Trotz gibt es eine Erfahrung. Stellen Sie sich vor, Sie bringen Ihre Kinder oder jemand bringt seine Kinder mit einem Auto mit 350 PS zum Kindergarten um die Ecke. Und Sie gehen zu ihm hin und sagen, hast du eigentlich 350 PS, braucht man da gar nicht für. Das ist genauso blöd, wie wenn Sie einem Raucher sagen, Rauchen ist gefährlich. Das weiß der. Ich glaube, das weiß der. Das weiß der, dass man nicht 350 PS braucht, um ein Kind zum Kindergarten zu bringen. Ja? Und er macht es trotzdem. Und das ist der Moment, wo viele sagen würden, jedenfalls ich würde sagen, aber da stehe ich nun wahrlich nicht alleine, es ist eine ganz lange philosophische Tradition, das zeichnet den Menschen aus. Der Mensch kann zu sich selbst nochmal Stellung nehmen. Und er macht es manchmal, um ein bestimmtes Gefühl zu haben. Und Luxus scheint mir genau dieser Punkt zu sein. Man besitzt eine Sache um des Besitzens willen. Es ist ein Vollzug. Ja, man besitzt es, weil man durch den Besitz nochmal die Erfahrung macht, dass man sich nicht von Vernunftvorstellungen versklaven lässt. Das ist nochmal etwas, was man an vielen Orten erfahren kann, diese erste Erfahrung. Ja, vielleicht macht es der Raucher. Vielleicht entsteht auch manche Pöbelei oder eine Unangenehmheit, also dass jemand arrogant, frech ist, einen beleidigt. Vielleicht auch mal eine kleine Wirtshausschlägerei entsteht aus dem Grund, um zu zeigen, ich breche, ich lasse mich hier nicht einschränken von der Moral und von den Gesetzen und all diesen Sachen. Und der Luxus ist also ein Versuch, sozusagen durch einen Aufwand, einen übertriebenen Aufwand, mit den Vorstellungen zu brechen. Und das ist, und Sie hatten dankenswerterweise in der Einleitung darauf hingewiesen, aus meiner Sicht etwas, was auf keinen Fall an große Reichtümer gebunden ist. Man könnte sogar, ja, vielleicht sogar die These sagen, dass es mit großen Reichtümern schwieriger wird, weil wir alle wissen, dass Menschen zu Gewohnheit, zu Gewöhnung neigen. Und wenn sie erstmal daran gewöhnt sind, in einem sehr aufwendigen Haushalt zu leben oder in einer aufwendigen Welt, finden sie es nachher auch normal, dass sie diesen Aufwand haben. Aber es muss zum Bruch kommen. Ja, für mich ein Musterbeispiel ist in der Novelle von Heinrich Böll, ja, Ansichten eines Clowns, die gar nicht mehr so viel gelesen wird. Böll beschreibt in diesem Clown aus meiner Sicht geradezu die Erfahrung des Luxus auf den Punkt gebracht. Und zwar wissen Sie vielleicht, erinnern sich diejenigen, die den Roman gelesen haben, dass Schmier kommt aus ganz wohlhabenden Verhältnissen, völlig verarmt. Und dann besucht er einen Freund an einem Sonntagnachmittag zum Kaffeetrinken und der Freund merkt das, dass sein Freund eben kein Geld hat, der ist verarmt. In Köln spielt das Ganze und der Freund, das war noch Mark, nicht Euro, nimmt dann, glaube ich, ich weiß nicht genau, 50 Markschein und gibt ihn dem Freund als Spende. Und dann gehen sie nach dem Kaffeetrinken gemeinsam zum Busbahnhof, der Freund bringt den alten Freund, den er nach Jahren wiedergesehen hat, zum Busbahnhof. Und hier steht da, man redet noch und dann kommt der Bus vorgefahren und der Freund denkt sich, ja, der steigt da ein, sagt Tschüss. Und was macht der Clown? Er geht am Bus vorbei und gibt das Taxi. Ja. Völlig verarmt, das Taxi. Und Böll schreibt es genau, das ist, und er hat es nur gemacht, weil er nur einmal Mensch sein wollte. Er wollte sich nicht nur noch reagieren und jeden Pfennig umdrehen. Und er erwartet wirklich wahrlich nicht viel Geld. Und das ist für mich der Inbegriff einer Luxuserfahrung. Ja, übrigens, schon da hat Böll genau gesehen, einschließlich des provokativen Elementes, denn der Freund war sauer, der fand das völlig blöd, ganz unmöglich. Er spendet ihm da oder schenkt ihm 50 Mark und was macht der Kerl? Er nimmt ein Taxi. Ja, also, und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir haben hier die Situation, man bricht mit der eigenen Vorstellung. Auch dem Schnee hätten sie nicht fragen können, ja, fühlst du das denn jetzt nochmal? Nein, er hätte auch gesagt, das ist nicht richtig. Aber es ist ein Bruch, und das ist das Schöne, man verhält sich unkorrekt, ohne die Moral zu brechen. Und das, glaube ich, ist der tiefe Sinn, vielleicht haben wir hier Überschneidungen bei den Themen, warum Kunst und Luxus in unserer Gesellschaft so ungemein beliebt ist. Da kann man sozusagen noch unangepasst zu sein, ohne dass man irgendwie das große Ganze ist. Den Luxus, sobald sie mit der Moral brechen, sie mehr Luxus, Sklaven sind kein Luxus, ja. Und also man kann sozusagen als Angepasster noch sich widerständig zeigen oder einen Bruch zu machen. Das Ganze, meine Damen und Herren, ist also, und das ist die Hauptthese aus meiner Sicht, an eine Erfahrung gebunden, die wir im Besitzen machen. Es ist eine Unzweckmäßigkeitserfahrung, die über die normalen Vorstellungen hinausgeht. Und hier kommt, denke ich, unsere Überschneidungspunkte hinzu. Das wird traditionellerweise von der Ästhetik als unmöglich angesehen. Das, wenn man es zugespitzt formuliert, Bildungsbürgertum, hat sich ganz der Meinung von Kant angeschlossen, dass jede Form von Rezeption ästhetischer Phänomene derart ist, wie jetzt hier die Situation ist. Hier die Bühne, da das Publikum und hier geht eine ganz knallharte Mauer her. Ja. Und es gibt ein interesseloses Wohlgefallen, man ist also ganz in einer ganz anderen Welt und es spielt überhaupt keine Rolle für die ästhetische Beurteilung, wie viel Geld sie bezahlt haben für ein Theaterstück, ja. Man ist sogar kontemplativ, was ich hoffe mal nicht hier im Haus passiert, ja eben dann zum Beispiel dazu führt, dass oft sehr wohlhabende Leute sich ein Theaterschauspiel anschauen, obwohl sie wissen, dass die Schauspieler schlecht bezahlt werden oder noch nicht mal eine Altersversorgung hinkriegen. Ja, das ist mit Kant kein Problem, man ist kontemplativ. Sie können sich, wenn Sie kantisch sehen, weil das Geld und die Herstellung spielt für die Beurteilung keine Rolle.
Sie können sich einen Teppich kaufen, wo kleine Kinderhände blutig die Knoten geknüpft haben. Da will kann sagen, ja, interesseloses Wohlgefallen. Ja, Kant selbst hat ein Beispiel, wo er einen Palast nimmt, der von Sklaven gebaut worden ist. Also das Beispiel von mir mit dem Teppich ist jetzt nicht ganz abwegig. Ja? Und da merken Sie, da ist eine Luxuserfahrung eine ganz andere. Sie ist an Besitz gebunden. Sie ist an Besitz gebunden. Ich selbst finde, und das wäre ein Punkt, wo ich gerne mit dir noch darüber diskutieren würde, Wolfgang, finde es eigentlich unverständlich. Denn wenn das Bildungsbürgertum sich doch über Bildung definiert, dann muss man doch mal erstmal sagen, die große Verwandtschaft oder der große Verwandte vom Luxus ist doch die Bildung. Denn Bildung, wenn man es nicht, wie viele Politiker es heute gerne hätten, mit Ausbildung gleichsetzt, ist ja auch ein Überfluss an Wissen. Es ist nicht zweckmäßig. Ja, eine Ausbildung ist, damit sie nachher den Beruf durchführen können, und ganz zweckmäßig. Und wir haben das in Deutschland ganz schrecklich, so ein Turbo-Abi und jede Stunde, wenn sie es nicht brauchen können, kein Geld mehr machen können, überflüssig. Ja? Die Bildung ist ja gerade ein Überschuss an einem Wissen, welches zweckfrei ist und kann deshalb auch ähnlich provokativ sein. Und dass da nicht das Bildungsbürgertum eher eine große Allianz gesehen hätte, aber da ist der Kantianismus, dass das Besitzen eben keine Vollzugsform der ästhetischen Erfahrung sein kann, völlig aus dem Blick geraten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.